SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Früher war es vor allem die Botschaft Hollywoods und der Werbung. Heute reiben wir es uns auf Instagram unter die Nase. Du musst schön sein. Schlank und sportlich und perfekt. Das ist nicht der einzige Grund, aber schon ein Faktor, wenn Menschen, vor allem Frauen, Essstörungen entwickeln. Unser Studiogast heute, Romy Hörbe, hat schon als 9-Jährige gehungert. Heute ist sie 32, wieder gesund, hat Jahrzehnte der Magersucht hinter sich und diverse Therapien, die ihr oftmals zwar zu mehr Kilos verholfen haben, aber nicht zu weniger destruktiven Gedanken. Als ausgebildeter Recovery Coach hilft sie nun selbst Betroffenen dabei, sich unabhängig vom Aussehen des Körpers zu akzeptieren und zu mögen. Willkommen, Frau Hörbe.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Wir sind im Advent, der Zeit der Plätzchen und Stollen und Schokokalender. Da lauern für Menschen mit Essstörungen sicher Gefahren. Wie geht's Ihnen damit heute? Greifen Sie zu?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das war tatsächlich viele, viele Jahre ein Thema. Also ich habe in der Weihnachtszeit immer Panik bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, überall gebrannte Mandeln und Schokoäpfel und Lebkuchen und das den ganzen Tag. Also es war wirklich ein Riesendruck. Und ja, heute habe ich meine eigene Adventskalender-Challenge für andere ins Leben gerufen, wo ich wirklich dazu aufrufe, zu sagen, okay, öffnet euren Kalender und legt euch die Sachen nicht dann irgendwo hin, sondern esst sie auch und das am gleichen Tag noch. Denn ja, selbst so kleine Dinge, die ja eigentlich die Adventszeit schön machen sollen, sind, wenn man in einer Essstörung ist, wirklich eine Riesenherausforderung.
Warum ist es eine Herausforderung oder was ist das Gute daran, das gleich zu essen, wie Sie es eben in der Challenge empfehlen?
Also ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung zum Beispiel sagen, dass es so war, dass ich mich zwar riesig gefreut habe, also ich hatte die tollsten Adventskalender mit den tollsten Inhalten, die ich auch alle wirklich geliebt habe, also von der Lieblingsschokolade über sonst was, und habe das Türchen dann geöffnet und dachte, ach, das ist es später. Und irgendwann ist aus dem später war dann Weihnachten und ich hatte nicht nur die Süßigkeiten vom Weihnachtsbaum, sondern auch noch die von meinem ganzen Adventskalender, weil ich mich nicht getraut habe, die zu essen oder dachte, ach, jetzt bist du nicht hungrig. Und ja, was man sich halt so einredet, damit man das Essen verzögern kann und eben nicht diese Zusatzkalorien, die ja so einen Kalenderinhalt mit sich bringen, dann auch noch esse.
Sie hören SWR 2 Tandem und unser Studiogast ist Romy Hörbe, die in Jena oder von Jena aus Menschen mit Essstörungen hilft, als Recovery Coach, also jemand, der andere bei ihrer Gesundung, ihrer Erholung begleitet. Und wie sie das macht, erklärt sie uns noch genauer. Aber zuerst, Frau Hörbe, lassen Sie uns über Ihre eigene Erkrankung, Ihre Magersucht sprechen, an der Sie viele Jahre gelitten haben. Wie rutscht man da rein? Wie war das bei Ihnen?
Also dadurch, dass es bei mir ja sehr, sehr zeitig begonnen hat, war das eher so ein schleichender Übergang da rein und ich habe es eigentlich gar nicht bemerkt. Es ist erstmals aufgefallen, als ich 11 Jahre alt war, weil ich halt wirklich sehr, sehr wenig gegessen habe. Ich habe in der 5. Klasse mich wirklich nur noch von einem Apfel und einer Scheibe Brot am Tag ernährt und ja, es ist dann halt aufgefallen, weil ich doch ein bisschen abgenommen habe und meine Mutter dann gemerkt hat, na irgendwie ist das nicht so ganz normal mehr, was sie hier macht. Und persönlich ist es mir eigentlich, also ich habe in erster Linie gar nicht daran gedacht, dass ich jetzt dünn sein möchte oder sowas, sondern ich habe eher mein emotionales, also ich habe mich einsam gefühlt, ausgeschlossen gefühlt und habe ja sozusagen Liebe von anderen dann damit gleichgesetzt. Also wenn ich das Gefühl hatte, ich bekomme die, dann hatte ich es auch verdient zu essen. Und wenn ich das Gefühl hätte, man mag mich nicht oder ich bin irgendwie, ich gehöre nicht dazu, dann habe ich es halt über das Essen ausgedruckt und habe dann ja gesagt, du hast jetzt auch kein Essen verdient. Ja, und so ist das ein negativer Kreislauf geworden, würde ich sagen.
Mit welchem Gefühl haben Sie sich dann mittags oder abends an den Esstisch gesetzt?
Also es war immer sehr gespalten. Auf der einen Seite hatte ich natürlich immer Hunger. Auf der anderen Seite habe ich aber auch demonstrativ gesagt, nein, das gibt jetzt nichts zu essen und du darfst das jetzt nicht und davon darfst du nicht zu viel. Also ich habe immer schon kontrolliert dann, wie viel ich esse und wann ich was esse. Ich habe dann sogar auf dem Schulhof überlegt, darf ich die Mandarine essen oder nicht, weil die könnte ja zu viele Kalorien haben. Also es war dann wirklich sehr schnell sehr kontrolliert. Und naja, mit der Zeit, als es dann in der Familie auch auffiel, war es natürlich dann auch am Mittagstisch ein Thema. Da war dann auch von Überreden bis hin zu ja auch Druck machen und du stehst erst auf, wenn der Teller leer ist, war wirklich alles dabei. Und letzten Endes hat es aber nie wirklich geholfen, weil der Widerstand natürlich immer größer geworden ist. Und
woher das kam, diese Einsamkeit oder dieses Gefühl, Sie hatten das gar nicht verdient, sich satt zu essen, da sprechen wir gleich noch drüber, wenn es auch um Therapien geht, aber lassen Sie uns zuerst noch bei diesen ganzen Symptomen bleiben. Wie war das später, als Sie dann für sich selber verantwortlich waren?
Also es gab sehr unterschiedliche Phasen, also die Essstörung war bei mir auch nie gleich, die hat sich sehr verschoben, also es kam wirklich so aus dieser Magersucht und dem Nichtessen. Gab es dann eine Phase, wo ich sehr, sehr viel gegessen habe, also das war dann gerade so, naja, so mit 15, 16, gab es dann regelrechte Essanfälle, weil das hält man ja auch nicht lange durch, wenn man seinen Körper immer auf Verzicht setzt. Mhm. Und das wiederum, ja, habe ich dann versucht zu kompensieren. Also da gab es dann wirklich Phasen, wo ich Abführmittel genommen habe, um das eben wieder loszuwerden, um ja wieder meinen schönen flachen Bauch zu kriegen. Und ja, das blieb auch lange Zeit unentdeckt. Es lief immer unter dem Deckmantel, also es ist nicht wirklich aufgefallen in der Zeit dann mehr, weil ich nicht im Untergewicht war. Und das ist, glaube ich, auch so ein Hauptthema, dass solange man nicht im Untergewicht ist, das oft nicht entdeckt wird oder ja, es ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und wirklich aufgefallen ist es dann eigentlich erst 2018, wo ich so sehr im Untergewicht war, also von 2014 bis 2018, dass man es eben nicht mehr leugnen konnte. Und ja, dann auch Ärzte gesagt haben, nee, da müssen wir jetzt was tun, und ich auch nicht mehr arbeiten gehen durfte, weil das Gewicht zu niedrig war für die Tätigkeit, die ich machte. Also ich war da noch als Erzieherin tätig und da hat man natürlich auch große Verantwortung. Und wenn man so fragil dann da auf Arbeit rumsteht und immer jeder befürchten muss, der fällt gleich mit dem Kind in der Hand um, ja, dann ist das natürlich was, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, also so geht's jetzt anscheinend wirklich nicht weiter. Irgendwas muss ich jetzt ändern, sonst werde ich vielleicht irgendwann berufsunfähig.
Um kurz die Begriffe zu klären, wir sprachen jetzt von Magersucht, Anorexie, wenn man zu wenig zu sich nimmt und eben keinen Appetit oder wenig Hunger hat und immer weniger. Und es sind dann, wie bei Ihnen auch schon anklingt, wenn Sie von Abführmitteln sprechen, die Grenzen zu anderen Störungen fließend. Also bei Bulimie hat man dann Fressattacken und steckt sich den Finger in den Hals oder versucht das eben wieder loszuwerden. Und Sie waren offenbar so dazwischen unterwegs.
Ja, also es ist sehr typisch eigentlich sogar, dass sich das irgendwann miteinander vermischt. Also die wenigsten haben wirklich nur eine Sache. Also oft ist es so, dass sich aus der Magersucht dann eben diese Bulimie entwickelt. Bei wieder anderen geht es dann manchmal nur noch in das Überessen. Also es kommt so sehr drauf an. Und bei mir kam auch noch eine Orthorexie dazu. Das heißt, das ist der Zwang, nur noch Gesundes zu essen. Denn ich dachte, wenn ich jetzt Sachen esse, die ich ja gerne mag und die aber gesund sind, dann muss ich ja keine Angst davor haben. Und das führt aber wiederum dann dazu, dass ich wirklich nur noch die gesunden Sachen, also die ich als gesund deklariert habe, gegessen habe. Und da verschwanden dann immer mehr Dinge. Also ich habe zum Schluss nicht mal mehr die Bio-Marmelade mit Agavendicksaft gesüßt gegessen, weil ich dachte, da ist ja irgendeine Zuckerart drin. Und damit bin ich dann eher in so ein unfreiwilliges zu wenig Essen gegangen, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre da schon wieder ja über die Essstörung hinweg.
Aber Sie sind ja, muss man sagen, eine gut aussehende Frau mit einer guten Figur. Das müssen Sie ja auch zu hören gekriegt haben von anderen. Überzeugt einen das nicht, dass man okay ist?
Ja, es war interessanterweise so, dass ich, also das, was die anderen gesagt haben, hat gar nicht geholfen, denn ich hatte wirklich Gewichtsschwankungen von, naja, fast 20 Kilo, würde ich sagen. Und es war eigentlich nie, dass jemand gesagt hat, boah, du bist zu dick oder so. Im Gegenteil, als ich zu dünn geworden bin, kam eher die Kritik, dass es dann hieß, naja, isst doch mal wieder was oder jetzt wird es ja schon zu dünn. Aber das war für mich nicht wichtig, denn das Problem ist ja, dass man selber auch eine verzerrte Wahrnehmung hat. Ja, dadurch konnte ich mich einfach nicht realistisch einschätzen. Also ich habe auch, wenn ich auf Bilder geguckt habe, selbst dann dachte ich noch, nee, und hier ist noch was und da ist noch was. Und erst rückblickend ist mir aufgefallen, was die anderen eigentlich gesehen haben. Also ich war damals nicht in der Lage, selber realistisch zu sehen, wie ich wirklich aussehe.
Das heißt, man guckt,
und konnte es auch nicht annehmen.
Das heißt, man guckt in den Spiegel und ist objektiv schlank und sieht aber, weiß ich nicht, zu dicke Schenkel und hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Wenn Sie dann so geschwankt haben oder auch als Sie zu dünn wurden, dann müssen ja Ihre Familie oder Ihre Freundinnen auch mal was gesagt haben. Wie liefen solche Gespräche?
Ja, es war eher so schleichend irgendwie. Also es kam von manchen Menschen auch Beleidigungen dann so, ja, jetzt siehst du aber ein bisschen klapprig aus. Oder, also es gab auch positive Komplimente komischerweise, wo es dann hieß, ach, na ja, also ich mag es ja schon, wenn Frauen so ein bisschen zierlicher und schlanker sind und so zerbrechlich wirken. Da dachte ich auch so, okay, Hauptsache zerbrechlich, aber nicht gesund. Also ja, es sind sehr widersprüchliche Botschaften. Und von der Familie habe ich eher gemerkt, also gerade auch von seitens meiner Mutter, dass ich das Gefühl hatte, sie hat sich das erste Mal in meinem Leben wirklich auch Sorgen um mich gemacht und Gedanken gemacht, was so das anging, und war da, naja, fast so ein bisschen fürsorglicher, würde ich sagen. Und das ist so ein Nebeneffekt, der, glaube ich, oft passiert, weil ich sage immer, so eine Krankheit bringt ja nicht nur Schattenseiten, sondern hat immer für den Betroffenen auch irgendwo was Positives. Und ja, für mich war es eben dieses, ich werde auch mal wieder beschützt oder es wird auch mal wieder Rücksicht genommen. Und ja, das war schon irgendwo auch ein schönes Gefühl. Und davon muss man sich natürlich auch wieder verabschieden, wenn man beschließt, gesund werden zu wollen.
Wie kam dann bei Ihnen die Einsicht, dass das jetzt einfach zu weit geht oder dass das jetzt aufhören muss?
Also es kam hauptsächlich wirklich dadurch, dass ich dann solche beruflichen Grenzen bekommen habe, eben, dass die Amtsärztin auch gesagt hat, ja, unter diesem Gewicht dürfen Sie nicht wieder auf Arbeit kommen. wo ich dann wirklich Panik bekommen habe und dachte, oh je, mini, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, was passiert denn dann? Also eine gewisse Zeit kannst du zwar krankgeschrieben sein, aber es hört ja irgendwann auf und dann wirst du ausgesteuert. Und ja, letzten Endes war die Entscheidung, möchtest du krank sein und weiter irgendwie in diesem Mangel leben oder wie möchtest du eigentlich dein Leben gestalten? Was möchtest du damit machen? Und ich dachte mir, ich will noch so viel machen, aber das kann ich ja nicht, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, mich klein zu halten, dünn zu sein, so wenig wie möglich zu essen. Und es zieht eigentlich alle Energie auf sich und du kannst überhaupt nicht mehr das tun, was du vielleicht ursprünglich mal machen wolltest. Du kannst nicht für andere Menschen da sein und das fand ich schon ziemlich erschreckend, weil ich wollte nicht mehr der Mensch sein, um den sich immer alle Sorgen machen müssen, die selber, ja, um die sich halt immer alles dreht, aber im Sinne von Sorgen machen und die nie für andere da sein kann. Das fand ich dann, also ich wollte es nicht mehr. Ich wollte aus dieser Rolle dann auch raus, auch als ich wusste, okay, diese positiven Vorteile, dass eben auf dich Rücksicht genommen wird, die fallen damit vielleicht weg.
Romy Hörbe ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie arbeitet als Recovery Coach mit Menschen, die unter Essstörungen leiden. Auch Frau Hörbe selbst war lange magersüchtig. Heute ist sie gesund. Wir sprachen über diesen Leidensweg, Frau Hörbe, aber es gab schon immer auch Therapien, ne? Das erste Mal mit 11, weil Sie so wenig aßen. Was haben Sie da erlebt?
Also damals war die Botschaft noch sehr widersprüchlich. Also ich bin auch nur mit Widerwillen dorthin gegangen, weil meine Mama mich halt hingeschickt hat. Und es trat gleichzeitig bei mir noch das selbstverletzende Verhalten auf. Also es hat sich so auf zwei Kanälen bei mir abgespielt. Und ich hatte die Essstörung, die war so das erste Symptom. Und als zweites habe ich dann halt angefangen, mich mit Glasscherben oder dergleichen halt die Arme aufzuritzen. Und das fiel in dieser Therapie auf. Und da war der Kommentar der Psychologin damals, naja, ach, das mit dem Essen, das kriegt man in den Griff. Aber das mit diesen Selbstverletzungen, na, das könnte schwierig werden. Und somit war der Fokus in der Therapie eigentlich von dem Essen weg, weil ich war ja noch nicht schlimm untergewichtig. Und es wurde eher so auf diese Selbstverletzungen dann gegangen.
Und im Lauf der Jahre sind Sie dann auch mal genauer dahinter gekommen in den Therapien, woher das alles kommt und wie man da rangehen könnte?
Also es kam wirklich erst sehr, sehr spät. Ich hatte 2014 noch ein traumatisches Erlebnis, was sozusagen diese ganzen Grunderkrankungen, sage ich mal, noch verschlimmert hat. Diesen Kontrollverlust, den ich da erlebt habe, der hat eigentlich dazu geführt, dass diese Essstörung so extrem ausgebrochen ist, dass sie halt dann wirklich nach außen sichtbar war. Und aufgrund dieses Ereignisses bin ich dann auch 2018 zur Reha gewesen. Und dort fiel das eben dann doch auf. Und da war eine sehr, sehr gute Ärztin. Und die hat relativ schnell erkannt, dass das, was ich da tue, also auch mit dem Nichtessen und dem wirklich immer klein und dünn halten und diese Essstörung an sich dazu dient, Emotionen zu vermeiden. Und das war mir ein völlig neues Konzept. Ich denke so, ich vermeide doch keine Emotionen, wie denn? Mhm. Aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, hatte sie absolut recht, denn das wird ja wirklich alles betäubt durch diese, also du kommst immer mehr in so eine Gefühlslosigkeit rein und diese Essstörung verhindert sozusagen, dass du dich damit auseinandersetzt. Und sie hat doch sehr, sehr schnell eigentlich das dahinterstehende Lebensthema bei mir erkannt. Ja, es war so ein Glaubenssatz, der wirklich durchgegangen ist, den sie da aufgedeckt hat und der mich natürlich auch, also der hat dazu geführt, als er offen lag, dass es noch schlimmer geworden ist erstmal. Ja. Dann aber diesen, also das mir wirklich auch anzuschauen und überhaupt das mal anzunehmen, das war, glaube ich, so der wichtigste Schritt, zu sagen, okay, da ist ein Thema, das äußert sich eben in ganz vielen Sachen, wie eben auch dem Nichtessen. Aber dieser Grundgedanke von mir war, ich darf nicht lebendig sein. Und das ist genau das, was ich letzten Endes ja jahrelang ausgeübt habe. Immer meinen Körper so klein halten, immer an der Grenze sein. So nach dem Motto, entweder ich schaff's oder ich schaff's halt nicht. Also es war ein bisschen wie das Spiel mit meinem Leben.
Und konnten Sie dann daran arbeiten und auf dem Wege dann diese Essstörung sozusagen entspannen oder mussten Sie auch ganz, also von selbst, oder mussten Sie ganz aktiv wieder essen lernen?
Also es war bei mir interessanterweise in dem Zeitpunkt schon so, dass ich zwar gegessen habe, es war eher die Phase der Orthorexie, obwohl ich, wie gesagt, da am dünnsten war. Die schädlichsten Verhaltensweisen habe ich eigentlich in meiner Jugend begangen, war da beim normalen Körpergewicht, also das nennt man auch atypische Anorexie, die eigentlich viel, viel verbreiteter noch ist als die klassische Anorexie, die man halt sieht, weil der BMI so niedrig ist. Und ja, in der Zeit war ich dann zwar vom BMI, also 2018 vom BMI so weit unten, dass ich halt klassisch reingefallen bin, aber habe in meiner Welt ja gegessen. Also ich hatte wirklich meine drei Mahlzeiten. Ich mochte auch ja den Geschmack, den Genuss. Also Genuss war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch das, was mich am Leben gehalten hat, weil ich ja sehr, sehr neugierig war und ich wollte ja alle Dinge probieren. Aber ich habe sie halt in solchen Mäusemengen gegessen, dass es eben doch zu wenig war. Und gleichzeitig habe ich auch sehr viel mit Sport kompensiert. Also ich bin wirklich ja, tausende von Schritten am Tag gegangen, um mir mein Essen dann auch wieder zu verdienen. Also es war immer eine Bedingung geknüpft. Wenn ich mich genug bewegt habe, durfte ich mehr essen.
Und hat man dann Angst, diese Therapie und dieser Weg zur Gesundung macht einen jetzt fett und hässlich?
Also die Angst vom Zunehmen war sehr, sehr groß. Ich glaube, das ist, wenn man sich wirklich bewusst dazu entscheidet, gesund werden zu wollen, ist das so. Also ich höre es auch viel von meinen Klienten, die dann sagen, oh Gott, aber ich will aber nicht zunehmen und ich bin ja aber zufrieden, so wie ich bin. Ich will ja gesund sein, aber zunehmen, nee, das will ich nicht. Und das anzunehmen, dass das dazugehört, wenn man wirklich heilen möchte, das war, naja, fast somit die wichtigste Erkenntnis. Ich kann mich jetzt entscheiden, will ich dünn sein oder will ich gesund sein, ohne zu wissen, wo mein Gewicht enden wird. Also ich meine, Essstörung ist ja eine starke Kontrollstörung. Und diese Kontrolle loszulassen und seinem Körper zu überlassen, okay, wo landet der denn vielleicht? Also ich war auch im Widerstand mit meiner Psychologin dann, also ich war noch in Behandlung. Und sie hatte mir dann ein Zielgewicht gesetzt und ich habe so gedacht, nachdem ich mich dann damit angefreundet hatte, dass mein Körper irgendwo landen wird, wo er sich wohlfühlt, war ich natürlich nicht damit einverstanden, dass sie meinte, ja, das Gewicht muss dort und dort sein. Weil ich dachte mir, woher will sie wissen, wo mein Gewicht endet? Es könnte ja auch mehr sein zum Beispiel oder kurz darunter.
Wie
und
ist
war
das,
da immer noch im Widerstand.
Wie ist das dann, wenn einem die Klamotten allmählich nicht mehr passen und man muss weitere kaufen oder größere?
Ja, das ist schon sehr deprimierend. Also das war für mich so, oh Gott, meine Lieblingshose. Also ich hatte auch, ich glaube, ich habe einmal sogar einen Beitrag darüber geschrieben, Goodbye zu klein gewordene Hose heißt der. Weil das für mich wirklich ein Abschied nehmen und ein Trennen und auch ein Verlust war. Weil ich mochte ja auch meine Sachen und ich habe das, ja, ich habe sowohl mein Selbstwertgefühl natürlich an meinen dünnen Körper gekoppelt gehabt, als auch an meine Sachen und dachte dann so, oh Gott, also es war auch schön, dass ich die Einzige war, die in diese ganz kleinen Hosen gepasst hat. Die wurden einem ja fast geschenkt, auch von Markenklamotten, weil einfach keiner da reingepasst hat. Und das war natürlich auch so, naja, wie so ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann zu sagen, oh, ich traue mir jetzt normal zu sein oder in ein normales Gewicht reinzuwachsen, das war echt hart. Das, also was mir geholfen hat, war immer dieser größere Gedanke, wofür will ich das? Also wirklich das starke Ziel, warum will ich gesund werden? Und dann eben zu akzeptieren, dass die Gewichtszunahme dazugehört.
Sie haben kritisiert, dass Anorexie-PatientInnen in der Therapie oft so auf so ein Normalgewicht hochgepäppelt und dann entlassen werden und dass an die Wurzel offenbar zu selten gegangen wird. Ist es so?
Also aus meiner Erfahrung ja. Es ist sehr, sehr häufig so, dass es wirklich nur geht, okay, BMI 18,5, okay, das ist jetzt wieder okay, die kann wieder aus der Klinik raus. Aber das, was nicht stattfindet, also es ist das Körperliche, ist das eine und der Körper muss auch erstmal wieder auf ein gesundes Gewicht kommen, damit Therapie auch überhaupt möglich ist, weil sich einfach auch, ja, das, die Gehirnstruktur verändert sich auch durch eine Essstörung. Dafür brauchst du natürlich erstmal einen grundsätzlich gesunden Gewichtsbereich, aber die Arbeit ist damit halt nicht getan. Denn die fängt eigentlich erst dann an, wenn es eben genau darum geht zu schauen, ja, wie halte ich jetzt auch mein Gewicht? Also es gibt ja auch wirklich vorbildlich Essgestörte, sage ich mal, das ist ja eh so ein Anspruch, alles perfekt machen zu wollen, die einfach sagen, oh, ich will jetzt auch die perfekte Patientin sein und nehme bis zu dem Gewicht zu und dann komme ich raus und dann mache ich wieder, was ich will. Weil sich das Grundproblem ja nicht verändert hat. Also die Ursache, wofür brauche ich zum Beispiel diese Kontrolle? Wofür brauche ich die Essstörung? Und sich das anzuschauen und wirklich zu gucken, was gibt mir die Essstörung und wie kann ich das vielleicht auf gesunde Weise in mein Leben bekommen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn sonst bist du immer in diesem Kreislauf. Und ja, das Gehirn, wie gesagt, diese ganzen Verknüpfungen, die sich da gebildet haben, über die Jahre teilweise, die so eine Essstörung ja auch geht, die müssen ja verlernt und neue, gesündere Verhaltensmuster erst gelernt werden. Und das dauert viel, viel länger oft, als das Zunehmen dauert.
Und Sie, Frau Hörbe, sagen auch, dass mit dieser Body Positivity, dieser Trend, den muss man gar nicht so positiv sehen. Ihnen würde eine Körperneutralität besser gefallen. Können Sie das erklären?
Ja, genau. Und zwar ist es ja so, Body Positivity ist ja eigentlich so diese Gegenbewegung zu dem Schlankheitswahn, sage ich jetzt mal.
Ich bin schön, egal. Auch dick bin ich schön. Genau.
Und die Botschaft ist ja gar nicht verkehrt, aber was halt passiert ist, wenn es so extrem gelebt wird, ist, dass es einen wahnsinnigen Druck erzeugt, so von ich muss dünn sein auf der einen Seite hin zu, ich muss meinen Körper jetzt lieben und annehmen, genauso wie der jetzt ist. Und das ist ein wunderschönes Ziel, aber gerade wenn man sein Leben lang gegen sich gekämpft hat, ist es natürlich ein wahnsinniger Druck, der da entsteht und ja, einfach auch nicht realistisch für jeden zu erreichen. Denn es ist ja schon ein wahnsinniger Erfolg, erstmal zu lernen, sich überhaupt selbst anzunehmen. Und da sage ich, ist es viel leichter, erstmal zu sagen, okay, ich akzeptiere meinen Körper so, wie er ist. Er ist ein Teil von mir, aber mein Körper macht mich nicht aus, macht nicht meine Persönlichkeit aus und sagt letztens nichts über mich als Mensch aus. Also er ist einfach da, als der Ort, der mir sozusagen ermöglicht, in dieser Welt zu sein. Aber ich brauche nicht
Man muss ihn auch nicht lieben oder sich schön finden, sondern man soll es einfach nicht so wichtig nehmen.
Genau, also es geht, wir sind ja mehr als unser Körper. Also wir haben einen Körper, aber wir sind nicht unser Körper. Unser Körper ist ja letzten Endes dafür da, dass wir all das in der Welt machen können, was wir machen wollen. Also uns irgendwohin bewegen, mit Freunden reden, Dinge tun. Es wäre ohne unseren Körper nicht möglich, aber wir brauchen nicht, dass er auf eine bestimmte Art und Weise aussieht oder dass wir ihn ja dabei jetzt die ganze Zeit toll finden, weil bei der Körperpositivität liegt ja der Fokus immer noch auf dem Körper an sich und einfach den Fokus davon wegzunehmen und zu sagen, es ist völlig egal, wie mein Körper aussieht. Wichtig ist, was ich tun kann in der Welt mit meinem Körper, der an mir dranhängt, aber ja, nicht, dass es wichtig ist, wie er dabei aussieht. Also das ist eigentlich total egal.
Aber da leben wir nicht in einer günstigen Zeit dafür. Also durch Instagram oder andere Social Media werden ja gerade viele dann natürlich wieder positive, idealisierte, sexualisierte, geschönte Bilder und Selbstbilder verbreitet. Es ist sehr wichtig, wie man aussieht. Wie schädlich erscheint Ihnen das?
Also ich habe mich gerade gestern das wieder mit dem Thema beschäftigt, dass dieses Bild, also letzten Endes sind wir gerade in einer grundsätzlich, in einer Gesellschaft, die Essstörungen einfach fast schon zum Normal gemacht hat, weil ja, das ist überall verbreitet, dieses Diäten, das heißt halt nicht mehr Diät, heute heißt es, wir fasten oder wir, alle möglichen Trends, die haben nicht mehr den typischen Diätcharakter, aber sie sagen eigentlich, optimier deinen Körper oder sei es jetzt, ich meine, fit ist das neue dünn. Also auch da diese ganzen Fitnesskanäle, die dir halt sagen, du musst jetzt Muskeln haben und du musst das haben, das macht natürlich auch einen wahnsinnigen Druck. Also es gibt auch viele, die sagen, na, wenn ich zunehme, dann aber Muskeln, also das war auch mein Ansatz grundsätzlich, dass ich dachte, okay, ich darf zunehmen, aber nur, wenn das dann so und so wieder aussieht und sich richtig verteilt. Also es macht einen wahnsinnigen Druck und in einer Gesellschaft gesund zu werden und zu sagen, ich stelle mich dagegen, ich wachse in den Körper rein, der einfach für mich am gesündesten ist, das ist fast schon Rebellion.
Es gibt ja im Netz auch sogenannte Pro-Ana-Gruppen, also Ana von Anorexie, die sich über ihre Magersucht austauschen und das dann so als Lifestyle interpretieren. Waren Sie in sowas auch involviert?
Ich war nie in einer dieser Gruppen drin, habe aber sehr mitbekommen, was das grundsätzlich ausmacht. Also das Problem ist ja, dass sich wirklich dort auch eine Gemeinschaft findet. Und gerade dieser Gemeinschaftsgedanke ist ja was, also man wird durch die Essstörung ja auch sehr, sehr isoliert. Und hat oft die Essstörung als einzige Freundin. Und in diesem Pro-Ana-Form wird sich wirklich dann gegenseitig angestachelt. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dieser Perfektionismus und dieser Ehrgeiz, den ja viele Essgestörte haben, der sorgt eigentlich dafür, dass man dann in so einen Negativkreislauf kommt und sich ja gegenseitig so angefeuert wird. Deswegen sind diese Kanäle auch so wahnsinnig gefährlich. Denn dieses Bild, was sie sich dann gegenseitig, also noch dünner und das ist nicht dünn genug und dieser Wettkampf nach unten sozusagen, endet ja wirklich für viele auch tödlich.
Sie nutzen Instagram ja auch für Ihre Arbeit, über die wir natürlich auch gleich noch sprechen. Und die Fotos, die Sie von sich da posten, die sind auch hübsch, die passen durchaus in diese Perfektionswelt. Ist das nicht kontraproduktiv?
Also das ist wirklich auch ein Thema, wo ich selber mit mir ständig kritisch ins Gericht gehe. Also ich hatte auch am Anfang ein Vorher-Nachher-Bild mit drin und habe dann aber bewusst entschieden, nein, ich will kein Vorher-Nachher-Bild zeigen und ich versuche eigentlich mehr ein Gefühl rüberzubringen. Also ich nutze die Bilder, um auszudrücken, welches Lebensgefühl ist da, welche Zweifel sind vielleicht auch da. Aber gar nicht mal im Sinne von, okay, das muss jetzt unbedingt hübsch oder perfekt sein. Also ich gehe auch oft in die Instagram-Stories ungeschminkt oder, keine Ahnung, im Schlapper-T-Shirt, weil ich halt auch sage, okay, so ist das Leben. Aber mir ist durchaus bewusst, also dass ich alleine dadurch, dass ich in einen normalen und gesellschaftlich akzeptierten Körper zurückgeheilt bin sozusagen, dass ich da natürlich schon auch ein Privileg habe. Und das geht nicht jedem so. Viele kommen ja auch aus einer Essstörung oder sind in einem normalgewichtigen Körper und haben trotzdem schon die Essstörung. Und dann zu sagen, okay, ich lasse da jetzt locker und kontrolliere nicht mehr, macht natürlich auch Druck. Und jedes Medium, was über Bilder funktioniert, hat irgendwo natürlich auch eine Verantwortung. Und deswegen versuche ich auch wirklich weniger den Körper an sich ins Bild zu rücken, sondern mehr ja, das, was ich damit tun kann. Oder höchstens ist mal zu unterstreichen, welche Gedanken trotzdem auch damit einhergehen. Also auch auf vermeintlich ja perfekt aussehenden Bildern ist es ja für viele trotzdem so, dass sie denken, ach Mensch, ich persönlich bin damit aber unzufrieden, auch wenn die Außenwelt sagt, okay, ja, du siehst doch aber hübsch aus oder das brauchst du doch nicht. Aber das, was in einem stattfindet, passiert ja trotzdem. Also es fühlt sich halt trotzdem oft an wie eine Herausforderung.
Ich meine, es ist ja schon ambivalent, oder? Also Sie sagen, man sollte es mit dem Körper nicht so wichtig nehmen und wie man aussieht. Aber es steckt ja auch in uns drin, ein Stück weit genetisch. Also das, was man mit Gesundheit verbindet oder dass man einen bestimmten Typ hat, der einen anzieht als Frau oder Mann. Und wahrscheinlich können sich die meisten schon darauf einigen, dass ein trainierter Körper was Frischeres und Gesünderes oder auch Schöneres hat als der eines unsportlichen Menschen, der sich nicht bewegt. Es ist nicht ganz egal, wie man aussieht.
Das ist ein interessantes Thema, weil mir gerade auf dem Weg, wo ich überlegt habe, so welchen Instagram-Kanälen zum Beispiel folge ich auch. Also ich habe, als ich beschlossen habe, die Recovery anzutreten, habe ich meinen Instagram-Kanal komplett ausgemistet nach all denen, die mir ein negatives Gefühl gegeben haben oder die halt nur dünn propagiert haben, und habe mir wirklich Menschen gesucht, die einfach eine positive Ausstrahlung hatten, unabhängig von ihrem Körpergewicht. Und da gibt es so viele, wo ich denke, boah, krass, was für eine hübsche Frau. Und dann, ach so, ja, nee, gut, der Körper ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber das fiel gar nicht mehr auf, weil sie einfach so grundpositive Menschen waren. Oder auch wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umgucke, da ist ja auch nicht jeder in dem perfekten Idealkörper, sag ich mal. Aber eine meiner besten Freundinnen, die hat einfach so eine Ausstrahlung, so ein Selbstverständnis, und die steht im Leben, wo ich sage, ey, das macht eine Frau wirklich attraktiv. Und nicht, dass sie, also es gibt so viele wunderschöne Frauen, die du dir angucken kannst, die einfach dünn sind, aber so unsicher eigentlich mit sich selber und die das trotzdem ausstrahlen. Und dann gibt es eben diese selbstbewussten Frauen, wo mir völlig egal ist, in welchem Körper die eigentlich sind, weil es mir gar nicht auffällt, einfach weil sie als Menschen so toll sind und diese Lebensfreude rausbringen. Und ich sage mir, das ist doch was, ja, was wirklich schön macht letzten Endes. Also die Ausstrahlung, die jemand hat, und nicht, ja, wie er sich kleidet oder wie dick oder wie dünner ist oder wie sportlich.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Romy Hörbe über Essstörungen und über ihre eigenen Erfahrungen mit Magersucht, mit den entsprechenden Therapien und jetzt in ihrer Arbeit mit anderen Betroffenen als Recovery Coach. Dafür genügt natürlich nicht, dass man selber mal betroffen war. Frau Hörbe, was haben Sie dafür für eine Ausbildung gemacht?
Also ich habe eine 2-jährige wertebalancierte systemische Coach-Ausbildung gemacht. Das war meine Grundlage, und ja, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt sehr lösungsfokussiert und sehr ressourcenorientiert ist. Also im Gegensatz auch zu einer Therapie wird da nicht ewig erst mal in der Vergangenheit gegraben oder im Problemraum, sondern dass man halt wirklich guckt mit dem, was jetzt ist. Also ich unterstütze meine Klienten wirklich dabei, erstmal dieses attraktive Ziel für sich zu finden. Warum will ich eigentlich gesund werden? Und sie dann sozusagen zu begleiten, eben mit diesem lösungsfokussierten Ansatz. Also zu schauen wirklich, wie kann es besser werden? Was brauchst du, damit es besser werden kann? Was kann dich unterstützen? Welche Ressourcen hast du eigentlich schon? Was hast du alles schon geschafft in deinem Leben, um eben trotzdem jetzt hier zu sein? Was ist ja schon alleine jemand, der sich meldet und sagt, ey, ich möchte jetzt gesund werden, bitte unterstütz mich. Der hat ja schon so viel Stärke bewiesen, also gerade diese Entscheidung für sich zu treffen, da ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Und das aufzugreifen und eben diesen gesunden Anteil, der sagt, ich möchte gesund werden, diesen zu stärken und sozusagen, ja, den Klienten dann dabei zu unterstützen, eben diesen kranken Anteil, so diesen essgestörten Anteil. Ich sage immer, es gibt so zwei Anteile, das gesunde Selbst und das kranke Selbst. Und diesen gesunden Anteil zu stärken, das ist eigentlich die Aufgabe, die ich ja mit den Klienten dann gemeinsam angehe.
Das klingt noch sehr abstrakt. Ja. Wie stärkt man diesen gesunden Teil?
Indem man eben schaut, zum Beispiel alleine zu sagen, okay, pass auf, kannst du mir helfen? Oder wie funktioniert das? Also jeder kleine Impuls, der eigentlich zeigt, oh, ich habe da erkannt, ich habe ein Problem. Ich möchte da irgendwie rauskommen, ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber da ist ganz viel, was schon dazu geführt hat, überhaupt, dass derjenige Kontakt mit mir aufnimmt oder ja eine Nachricht schreibt. Also da ist schon ganz viel, und wirklich zu schauen, warum möchtest du das? Also dieses gesunde Teil, der sagt, ich möchte irgendwie was, ich möchte mir Hilfe suchen, ich möchte was verändern. Den zu stärken, indem man eben wirklich schaut, was wird besser, wenn du gesund wirst? Was wird anders sein? Was kannst du tun? Wie wird dein Umfeld auf dich reagieren? Also auch mal zu gucken, was passiert eigentlich alles, wenn du wieder gesund wirst? Und was ist vielleicht aber auch zu schauen, wie ich mal von diesen...
Zum Beispiel, was passiert denn, wenn man wieder gesunder ist?
Also in meiner Erfahrung war es ja so, dass ich wirklich gemerkt habe, es kam Lebensqualität zurück. Ich hatte auf einmal viel mehr Möglichkeiten zu schauen, was mich wirklich in meinem Leben machen möchte, nämlich andere Menschen motivieren, unterstützen, ihnen Mut zu machen und zu zeigen, dass ein Leben in Fülle einfach möglich ist. Also nicht im Mangel, sondern wirklich, welche Lebensfülle kann da eigentlich kommen, wenn ich mich für mein Leben entscheide und sage, es geht nicht mehr um meinen Körper, sondern es geht wirklich um mein Leben und um das, was ich damit noch machen möchte.
Aber es hat sich ja wahrscheinlich jeder mit einer Essstörung schon tausendmal gesagt oder tausendmal gesagt bekommen, ich übertreibe, das ist ungesund, ich bin doch okay, wie ich bin, und wenn ich das jetzt lockerer nehmen könnte, dann ging es mir besser. Wie bringen Sie jemanden dazu, das auch wirklich zu glauben und danach zu handeln?
Also letzten Endes ist es, glaube ich, es ist immer die Also es gibt ja Punkte, ja, diese Erkenntnis ist oft schon da, so dieses, okay, es könnte jetzt besser sein, aber dieses Negative oder das, was einen da drin gefangen hält, das ist oft so stark, zu schauen wirklich, was hält mich denn jetzt daran? Was ist denn auch das Gute an der Krankheit? Also auch wirklich mal zu schauen, was tut die Essstörung eigentlich für mich, ist ein Blick, der nicht so oft beleuchtet wird. Und dann zu schauen, wie kann ich das durch was Gesünderes sozusagen ersetzen? Was könnte an die Stelle treten? Also nicht, dass es heißt, okay, ich nehme dir was weg, denn die Essstörung hat einen ja lange Zeit auch wirklich gedient und ja, einen vielleicht irgendwo trotzdem auch durchs Leben gebracht. Und dann zu schauen, was könnte vielleicht Gesünderes an die Stelle treten, dass eben keine Leere dort ist, sondern dass was Neues dorthin kommen kann. Und was das ist, ist natürlich für jeden sehr unterschiedlich.
Und geht das vor allem im Gespräch oder haben Sie auch andere Techniken?
Also im Gespräch geht es natürlich schon sehr, sehr gut. Man kann es aber auch gut. Also es gibt verschiedene Methoden, zum Beispiel auch Aufstellungsarbeit zu machen und zu schauen, okay, was ändert vielleicht sich auch im System oder wie reagiert vielleicht auch meine Familie auf mich, wenn ich was anders mache? Denn wenn wir an uns selber was ändern, hat es ja immer auch eine Folge für unser Umfeld. Und das kann man eben mit so kleinen Aufstellungen entweder wirklich persönlich oder auch mit Figuren oder dergleichen machen, um einfach nochmal ein anderes Bild zu bekommen, wie ist eigentlich auch meine Situation gerade.
Können Sie ein Beispiel sagen, was erlebt da jemand oder was passiert da ganz konkret?
Also ich hatte eine Szene zum Beispiel, da ging es dann wirklich um das Thema Familie und eben darum, also diese Unzufriedenheit eigentlich, die persönliche und dieses Unglück, was sich da auch irgendwie festgesetzt hat und dieses Bild von alle sind gegen mich oder diese Person ist gegen mich. Also wir haben die komplette Familie sozusagen in kleinen Figuren aufgestellt und dann geschaut, okay, wo bin ich und wo steht diese Person und was hat sich vielleicht für diese Person, mit der das Problem besteht, auch verändert. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass meine Klientin eben auf einmal ganz viel Einfühlungsvermögen entwickelt hat, sowohl zu dieser Person, mit der es den Konflikt gab, als aber auch mit sich selber, weil sie gesehen hat, okay, es ist eigentlich irgendwo trotzdem verständlich, dass die Person so gehandelt hat und die hat gar nicht gegen mich gehandelt, sondern ja, letzten Endes, weil sie selber verletzt war. Und das hat so viel Einfühlungsvermögen für sie möglich gemacht, dass sie dann in der neuen Situation ganz anders auf die Person zugegangen ist und sich ja, die komplette Familiensituation und Konstellation auch verändert hat, was natürlich dazu geführt hat, dass sie sich insgesamt besser gefühlt hat. Und diese Verbesserung wiederum, also wenn du merkst, es geht dir besser, auch mit deinem Umfeld, hat wiederum dazu geführt, dass sie mit ihrem Körper auch wieder ganz anders umgegangen ist. Also es hängt sehr, sehr zusammen.
Sie stellen auf Ihrer Website auch verschiedene ätherische Öle vor. Welche Rolle spielt denn das Riechen oder bestimmte Aromen in Ihrer Arbeit?
Also das ist auch ein Thema, welches ich erst in meiner eigenen Recovery wirklich kennengelernt habe. Denn bei ätherischen Ölen ist es so, dass sie, also Gerüche gelangen ja über die Nase ins limbische System. Und das ist ja der Sitz unserer Emotionen. Und das geht innerhalb von wenigen Sekunden, dass sie wirklich im limbischen System ankommen und dort verschiedene Gefühle auslösen können, ohne dass wir das beeinflussen können. Also wir können ja nicht einfach wegriechen. Wir können oft wegsehen oder weghören, aber wir können nicht wegriechen. Und Gerüche sind ja so, also ich glaube, das kennt jeder. Wenn irgendein Geruch in die Nase steigt, sei das jetzt angenehm vom Plätzchenbacken zum Beispiel, wo man dann Kindheitserinnerungen bekommt, dass man sofort, ja, es entsteht ein Körpergefühl, ein Bild, eine Geschichte und im besten Fall eben was Positives. Und es gibt zum Beispiel Zitrusöle, die dabei unterstützen können, dass erstmal eine positive Stimmung entsteht, dass man auch positive Gefühle ankern kann. Also im Sinne von, ich habe jetzt was Gutes gelernt und ich ankere dieses Gefühl und nehme das so, kann mir das sozusagen für später auch mitnehmen, indem ich wieder daran rieche. Zum Beispiel wilde Orange ist eine ganz tolle Möglichkeit, also das löst sofort, ich sage immer, das Öl der Freude, sage ich mal, oder der Lebensfülle. Und das nutze ich gerne dann auch am Ende von Coaching-Sessions, um eben, ja, dieses positive Gefühl, was da entstanden ist, ja, festzuhalten, sage ich mal. Oder ich habe auch eine Klientin gehabt, die konnte, die habe ich so ihr Zielbild beschreiben lassen. Also das, was sie möchte, wie sie sich fühlen wird, was anders sein wird, wenn sie das erreicht hat, was sie sich da vorgenommen hat. Und sie hat mir das lustigerweise in einem Geruch beschrieben. Sie sagt, es riecht ganz warm und ganz gewürzig und zitrusnotenmäßig. Und wir haben dann so ein kleines, naja, wie so einen kleinen Flakon aus diesen verschiedenen Ölen, die in diese Richtung gingen, zusammengestellt. Und sie konnte sich das wirklich dann als Roller auftragen und mitnehmen in Situationen, wo es ihr eben wieder schwer gefallen ist oder wo sie wieder in diese alten Muster zurückgefallen ist. Und hat damit Zuversicht, Trost oder auch ein bisschen so mehr Selbstannahme einfach mitnehmen können.
Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Danke, dass Sie da waren, Frau Hörbe.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch über dieses wirklich wichtige Thema, was mir so am Herzen liegt, einfach auch mal reden durfte.
SWR 2 Tandem mit Romy Hörbe. Und falls das jetzt jemand gehört hat, der so ein Coaching brauchen könnte, sie ist auch im Netz zu finden, auch auf Facebook und Instagram. Die Redaktion hatte heute Elinor Krugmann, in der Technik saß Vera Jakesch und mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.